Es ist Sommer an der Côte d'Azur. Warm, nur ein paar Wolken vereinzelt am Himmel zu sehen. Viele Menschen liegen noch am Strand und kühlen sich beim Schwimmen ab. Hier an der französischen Mittelmeerküste. Bald werden sie sich aufmachen in eine der zahlreichen Bars und Restaurants und dort mit einem Aperitif in den lauen Abend starten. Gläser klirren, Musik, Partyleben. In den 1950er Jahren war die Côte d'Azur der Treffpunkt des internationalen Jet-Set. Maler, Politiker, Hollywood-Stars, die Schönen und die Reichen, alles versammelte sich an diesem Stück Küste zwischen Monaco und Saint-Tropez. Doch man sieht hier nicht nur das mondäne Leben der Reichen, nein, da ist auch viel Kunst und da ist auch viel herausragende Architektur. Weit oben über einer Klippe in dem kleinen, charmanten Dorf Cap Martin steht mit einer spektakulären Aussicht eine kleine Holzhütte. Ein Mann beugt sich aus dem Fenster. Er beobachtet das Treiben weit unten am Strand. Er hat eine hohe Stirn, streng zurückgekämmt graue Haare, eine Pfeife im Mund und die schwarze, runde Brille auf der Nase, die als Architektenbrille zu seinem Markenzeichen werden sollte und ihm die nötige Exzentrik verlieh. Der Mann ist Le Corbusier. Er ist ein schweizerisch-französischer Architekt. Im Grunde ist er der Architekt oder zumindest einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Eine schillernde Persönlichkeit, Maler, Stadtplaner, Zeichner. Und diese Hütte, aus der er sich da rauslehnt, die nennt er sein Schloss. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. Unser Gestern ist also die Mittelmeerküste der 1950er Jahre. Und diese Holzhütte von Le Corbusier ist das wahrscheinlich erste Tiny House der Welt. 3,66 Meter mal 3,66 Meter groß, ein kleiner, bewohnbarer Holzwürfel, in dem nichts dem Zufall überlassen ist. Le Corbusier baut die Kabane 1952 und er ordnet sie so an, dass in der Mitte ein leeres Quadrat liegt und drumherum sind vier Rechtecke gelagert. Insgesamt ist das eine Fläche von 16 Quadratmetern. Und in jedem Rechteck gibt es entweder ein Bett zum Schlafen, ein Becken zum Waschen, einen Tisch zum Schreiben oder eben einen Kleiderschrank und eine Toilette. Er selbst sagte mal, ein Haus sollte das Schatzkästchen des Lebens sein, eine Maschine zum Glück. Klein und effizient. Er lebte diese Vision des minimalen Lebensraums bis zu seinem Tod. In den USA begann die Tiny House-Bewegung dann so gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu erstarken. Im Jahr 1987 veröffentlichte die Architektin Sarah Susanka das Buch The Not-So-Big House – A Blueprint for the Way We Really Live. Die Idee griffen anfangs Bastler und Aussteiger auf und funktionierten so alte Zirkus- und Bauwegen oder auch Container zu transportablen Minihäusern um. Mittlerweile ist die Bewegung der Tiny Houses in den USA eine sehr große. Die Maßeinheit, nach der Le Corbusier seine Kabane ausgerichtet hat, ist übrigens von ihm selbst begründet. Es geht nach dem Modulor, eine Maßeinheit, die auf dem menschlichen Körper beruht. Sein Häuschen selbst wurde 2016 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen und es ist bis heute Anziehungspunkt für Architekten aus aller Welt. Heute ist der Trend vom kleinen und reduzierten Wohnen überall in Europa angekommen. Sogenannte Tiny Houses erfreuen sich großer Beliebtheit, vor allem auf dem Land, wo man meistens auch eine Grünfläche zur Verfügung hat, die dann an wärmeren Tagen als zusätzliche Fläche dient. Was definiert eigentlich ein Tiny House? Es ist ein sehr kleines, aber vollwertiges Wohnhaus mit einer Nutzfläche von etwa 15 bis maximal 50 Quadratmetern. Es gibt alle notwendigen Einrichtungen wie Küche, Bad und Schlafgelegenheit. Manche der Tiny Häuser sind stationär, also fest mit dem Boden verbunden, andere wiederum stehen auf Rädern und können als Anhänger umgestellt werden. Viele haben auch einen Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung mit Strom, Wasser und Abwasser. Warum sich immer mehr Menschen für diese Art des Wohnens interessieren, hat mehrere Gründe. Die steigenden Immobilienpreise, weil es einfach immer schwieriger wird, ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu finanzieren, die hohen Energiekosten, generell zunehmende wirtschaftliche Unsicherheiten, der Wunsch nach mehr Mobilität im Beruf und im Privatleben und nicht zuletzt auch Fragen rund um die ökologischen Auswirkungen des Lebensstils. Ein großer Faktor hier ist die Autarkie, weil durch den Einsatz von Solarpanelen, Biotoiletten und Regenwasserauffangsystemen können Bewohnerinnen und Bewohner unabhängiger von öffentlichen Versorgungsnetzen leben und sie können ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Nachteile gibt es natürlich auch. Das sind zum Beispiel die sehr begrenzte Wohnfläche und damit geht dann auch oft einher die fehlende Privatsphäre. Aber auch die Suche nach dem passenden Stellplatz und den passenden sanitären Lösungen können eine Herausforderung darstellen. Wer im Tiny House leben möchte, sollte auf jeden Fall kein Problem damit haben, minimalistisch zu sein. Denn hier ist kein Platz für Dinge, die man nicht nutzt. Downsizing ist also das Stichwort. Wer sich freimachen will von zu viel materiellem Besitz, wird im Tiny House nahezu dazu gezwungen, sich auf das Nötigste zu beschränken. Und für viele gilt diese Freiheit von materiellem Überschuss auch als Freiheit für die Seele. Wer sich mit Tiny Houses gut auskennt, ist das Unternehmen Wohnwagon. Seit 2014 produziert es Tiny Houses in Österreich und wurde anfangs dafür belächelt. Heute ist der Traum vom reduzierten Leben aber zunehmend Realität. Und wie sehr gefragt? Darüber rede ich heute mit Wohnwagon-Gründerin Theresa May. Hallo Theresa.
Hallo Saskia.
Ihr baut bei Wohnwagon Tiny Houses. Diese Häuschen sind so modulartig aufgebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man den Autarkiegrad und die Einrichtung je nach Kundenwunsch anpassen. Bitte erzähl uns doch mal, wie das so im Detail funktioniert.
Gern. Wir haben uns bei Wohnwagon seit 10 Jahren zu diesem Thema zukunftsfähiges Bauen verschrieben und bauen aus Naturbaustoffen Häuser in einem Art Baukastenprinzip. Aus Massivholz, das heißt, die Wände sind 8 cm starke massive Holzwände und jedes Modul ist wie so ein Container selbsttragend. Das heißt, ich kann ein Modul hinstellen oder 2 oder 3 oder auch mehrere übereinander oder nebeneinander und so entstehen unsere Bauprojekte. Und auch bei der Inneneinrichtung ist das Ganze dann modular nach Kundenwunsch. Du kannst dir aussuchen, wie autark möchtest du sein. Wir haben viel geforscht und entwickelt, um Autarkiesysteme für Strom, Wasser und Wärme zu entwickeln, die das Gebäude unabhängig machen können. Und je nach Ausbauwunsch kann man sich da stückweise auf diese Reise zur Autarkie begeben.
Diese Module, die sind quasi, woraus bestehen die? Also das sind hauptsächlich Fläche. Also man kann quasi die Fläche vergrößern, oder?
Ja, also du kannst, jedes Modul hat zwischen 15 und 30 Quadratmeter. Und die meisten Wohnwagen sind, also unsere meisten Projekten bewegen sich so zwischen 30 und 50 Quadratmeter, was wir bei uns in Gutenstein bauen. Wir können aber mit diesen Modulen mittlerweile auch größer bauen und auch mehr Familienhäuser in dieser Bauweise anbieten. Das Tolle am Modulbau ist ja, dass wir alles in der Werkstatt schon fertig produzieren können. Und die Küche ist schon drin, der Fußboden ist schon fertig, also bereit zum Loswohnen. Und auf der Baustelle wird dieses Modul dann nur noch auf ein Schraubfundament oder eben ein Fahrgestell verhoben. Und der Kunde hat innerhalb von 2-3 Tagen ein fertiges Haus zum Einziehen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch was die Menschen gern mögen oder zunehmend mögen, dass sie quasi, dass sich ja auch der Bedarf an Wohnfläche über die Jahre verändert. Ne? Also wenn ich quasi Single bin oder dann in einer Beziehung, brauche ich weniger Platz, als hätte ich dann Kinder. Und wenn die Kinder wieder ausgezogen sind, brauche ich vielleicht auch wieder weniger Platz. Ist das was, was ihr merkt? Also kommt ihr dem damit entgegen?
Absolut. Und ich finde Tiny Häuser oder das Konzept von reduziertem Wohnen auch einen spannenden Ansatz, um besser die Wohnform zum Lebenszyklus quasi dazu zu matchen. Wir haben sehr schöne Projekte, wo Menschen ihren großen Wohnraum weitergeben oder verkaufen. Also meine Lieblingsprojekte ist von der Susanne in Mauerbach, die ihr großes Einfamilienhaus, in dem sie allein gewohnt hat, dem Sohn übergeben hat, der mit seinen zwei Kindern und Partnerin dort eingezogen ist. Und sie hat sich quasi ihren Wohnwaggon dann im Garten dazugestellt, um gewisse Flächen gemeinsam zu nutzen, also Abstellräume, Waschmaschine und so weiter, den Garten, das teilt man sich. Aber jeder hat so seinen Rückzugsraum. Auch bei unseren größeren Konzepten, also wenn wir zum Beispiel so ein Mehrfamilienmodulhaus bauen, also ein Projekt in Bayern haben wir gerade fertiggestellt, das hat 150 Quadratmeter. Und man kann es jetzt natürlich, wenn man gerade drei kleine Kinder hat, sicher gut brauchen, die Fläche, und benutzt vielleicht alle Einheiten. Aber wenn die mal ausgezogen sind, vermietet man vielleicht das Obergeschoss an ein befreundetes Pärchen oder extern und hat wieder Mieteinnahmen. Und wenn man mal eine Pflegekraft braucht, ist sogar im Untergeschoss wieder eine Einliegerwohnung drinnen, die man separat auch zugänglich machen kann und wofür für Pflege oder für ein Büro, wenn ich mich mal selbstständig mache oder als Gästezimmer, auch noch eine dritte Wohneinheit drinnen ist. Hm. Und so versucht man halt Gebäude gleich so zu konzipieren, dass sie über die Lebensphasen immer effizient genutzt sind und nicht unendlich viel Fläche errichtet wird, die dann leer steht. Das ist wirklich nur schade, es ist so teuer zu bauen. Es ist auch sehr ressourcenaufwendig. Und dann Fläche zu bauen, die für viele Jahrzehnte eigentlich ungenutzt leer steht, ist weder vom ökologischen noch vom wirtschaftlichen Standpunkt sinnvoll.
Ist das das, was ihr merkt, der wirtschaftliche und ökologische Standpunkt von den Menschen, die zu euch kommen, also was sie wollen?
Absolut. Es hat sich stark geändert über die letzten Jahre. Du hast schon gesagt, am Anfang sind wir belächelt worden für dieses Konzept von autarken kleinen Wohnen. Mittlerweile hat sich das stark gewandelt. Einerseits die Entwicklung der Baupreise ist da natürlich relevant, dass man sich halt fragt, was kann ich mir eigentlich noch leisten? Was will ich mir auch leisten? Und gerade so dieser ökologische Aspekt, was will ich hinterlassen mit dem Gebäude? Und da haben wir uns schon sehr, sehr konsequent seit 10 Jahren in der Entwicklung darauf spezialisiert, Naturbaustoffe zu verwenden, das Haus so zu gestalten, dass es gut rückbaubar ist. Wir versiegeln keine Bodenfläche, also es muss kein Zentimeter betoniert werden für einen Wohnwaggon. Und das schätzen immer mehr Menschen, dass sie sich halt fragen, okay, wie kann ich eigentlich mit meinem Zuhause einerseits für mich einen positiven Beitrag leisten? Wie kann ich so, wenn ich kleiner baue, kann ich mir auch für mich tolle Materialien leisten? Ich kann mehr Wert auf Design legen. Ich kann, wenn ich weniger Fläche Fußboden legen muss, kann ich auch einen richtig geilen Vollholzfußboden legen. Wenn ich 300 Quadratmeter legen muss, dann wird es vielleicht nur der billige Laminat. Und also einerseits setzen da die Menschen ihre Prioritäten mittlerweile anders und eben auch für die Umwelt fragt man sich halt mittlerweile schon, okay, wie viel Energie brauche ich, was kostet diese Energie dann laufend, was bedeutet das auch für Klimaschutz und Co. und allein auch von den Fixkosten, weil wir haben bei einem Wohnwaggon dank der Autarkiesysteme, du brauchst 1,5 Festmeter Holz im Jahr zum Heizen, kannst du selber organisieren oder kaufst es um 200 Euro, aber an sich ganz, ganz geringe laufende Kosten, einfach von einem energetischen Standpunkt. Mhm. Beim Strom erreichen wir zwischen 90% und 100% Autarkiegrad, je nach Standort und Ausrichtung und Nutzerverhalten.
Lass uns mal kurz dabei bleiben, weil das sind ja so die wichtigsten Dinge auch beim Wohnen. Wasser, Heizung, Abwasser. Wie gelingt euch das? Also wie gelingt das bis zu eben einem 100%igen Autarkiegrad?
Also grundsätzlich einmal, wie gesagt, das ist ein Baukastensystem. Man kann auf dieser Autarkiereise so weit mitkommen, wie man selber mag und wie es passt. Also wir sind auch versuchen, das undogmatisch anzugehen und auch so ein bisschen spielerisch einzuladen, Dinge auszuprobieren. Aber wenn jemand sagt, nee, Biotoilette, ich kann da nicht mit, dann bauen wir auch eine ganz normale Spültoilette ein. Schauen wir uns mal die drei Bereiche an. Also fangen wir mal mit dem Einfachen an, zur Strom. Da haben wir immer Photovoltaik-Inselanlage im Wohnwaggon konzipiert, die wirklich optimal das Verbraucherkonzept auf die verfügbare Sonnenenergie abstimmt. Also wir denken mit unseren Kunden alle Geräte durch, die so im Einsatz sind im Alltag, überlegen uns, was brauchst du, was kann man vielleicht optimieren und wie verschalten wir die Geräte so sinnvoll mit dem Sonnenstrom, dass zum Beispiel manches nur bei Überschuss funktioniert, der Boiler wird vom Überschussstrom der Sonne geladen, dass sich manches ausschaltet, wenn nicht genug Strom vorhanden ist. Und mit diesem integrierten Gesamtkonzept schaffen wir es, dass wir weitestgehend Autarkie erreichen. Es hängt natürlich im Einzelfall trotzdem vom Standort und vom Bewohner ab, ob wir es schaffen. Aber das System ermöglicht ihm auch ein externes Backup über die Stromversorgung von außen und kann dann nachgeladen werden. Also in den meisten Fällen sind wir über 95% Autarkie gerade, aber wirklich die ganz 100% schaffen nicht alle Kunden. Also das ist oft schon schön, da im Winter nicht auf jede Kilowattstunde ganz genau achten zu müssen. Dann macht es das externe Backup den Rest. Ja, bei der Heizung ist ein ganz simples System. Also da ein großes Thema für uns ist auch diese Übertechnisierung, die wir erleben in unserer Welt, dass die Techniksysteme einfach immer komplexer werden und dadurch auch ziemlich teuer in der Wartung. Und da bei der Heizung dürfen wir es uns erlauben, das simpel zu bauen, weil das Gebäude so gut isoliert ist. Wir sind so wunderbar eingepackt in Schafwolldämmung. Das Massivholz macht da auch schon seinen Teil. Und durch die Solararchitektur, also durch die Anordnung von den Fenstern, holen wir auch ganz viel Sonnenenergie in den Raum. Und die Heizung ist dann eine einfache Holzheizung mit einer Holzpellets-Funktion und Infrarotelementen, die auch wieder die Überschüsse der Sonne verwerten. Und mit dem wird geheizt, autark mit Holz. Und der letzte Bereich, der uns dann noch bleibt und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher, mit dem wir uns so intensiv beschäftigen, ist eben das Thema Wasser. Da fange ich mal vielleicht kurz auf der Toilette an mit der Führung, mit der Autarkieführung. Wir verwenden nämlich in den Wohnwaggons, wenn man möchte, gerne Biotoiletten, sogenannte Trockentrenntoiletten. Also das ist trotzdem vorgeschrieben, dass ein Wasser- und Kanalanschluss hergestellt wird. Natürlich nutze ich ihn mit einer Biotoilette dann kaum noch, weil viel weniger anfällt.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch die Frage, wo kommt denn das Frischwasser her?
Genau.
Das kann jetzt, also Frischwasser, Autarkie ist das aufwendigste Thema, wo bei den allermeistenprojekten bei uns normal extern angeschlossen ist, wenn ich einen Wasseranschluss in der Nähe habe. Aber wir haben auch schon vollautarke Projekte umgesetzt, wo das Trinkwasser aus der eigenen Regenwassersammlung zum Beispiel kommt und Regenwasser von der Dachfläche in einer Zisterne gespeichert wird und mittels Trinkwasserfilter wieder aufbereitet wird. Wir haben auch schon Projekte mit Brunnenwasserautarkie umgesetzt und sogar ein wasserautarkes Haus in der Schweiz gebaut, wo das komplette Grauwasser dann wieder recycelt wird. Also das Abwasser vom Haus über Pflanzen so gut gereinigt wird, dass es dann wieder wirklich als Betriebswasser zurückgeführt werden kann ins Gebäude. Technisch ist da sehr, sehr viel möglich. Was wir eben bei jedem Projekt machen, ist, dass wir das Regenwasser vom Dach auf jeden Fall nutzen für die Gartenbewässerung, dass das am Grundstück bleibt und wir da möglichst jeden Tropfen am Grundstück belassen.
Was sind eigentlich so die größten Herausforderungen für euch oder die größten Schwierigkeiten beim Bauen und Erstellen von Tiny Houses?
Ich glaube, was in der Szene immer wieder ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass wir einfach trotzdem ganze Häuser bauen, auch wenn sie klein sind. Das heißt, man hat einfach mit allen Themen zu tun, mit denen du auch zu tun hast, wenn du ein großes Haus baust. Vom Baurechtlichen angefangen, wir halten uns trotzdem an alle Bauvorschriften. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit gehabt, das auszuentwickeln, dass unsere Wohnwaggons wirklich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also wo wir halt tätig sind, überall rechtlich einreichfähig sind und danach den Baunamen entsprechen. Aber da wird vieles auf die leichte Schulter genommen und oftmals mit so Selbstprojekten werden dann irgendwelche Tiny Häuser gezimmert oder gebaut, die danach gar nicht stehen dürfen, weil sie einfach keine rechtliche Basis haben. Also da sehe ich eine große Herausforderung, einfach Wissensvermittlung. Und wir machen selber eben auch Grundstückswebinare dazu und rechtliche Webinare, wo wir ein bisschen erklären, okay, worum geht's denn, worauf muss ich achten?
Also das ist eine der Herausforderungen.
Ja, der Bürokratie-Dschungel.
Sich durch den Bürokratie-Dschungel zu arbeiten.
Und damit verbunden auch Grundstückssuche. Also der Vorteil, wenn man sich an diese rechtlichen Vorschriften hält, ist, dass es relativ einfach ist, ein passendes Grundstück zu finden, weil im Grunde jedes Baugrundstück dann in Frage kommt. Also wenn ich quasi keine super Sonderlösung oder Campinglösung mache, dann bin ich einfach ein Gebäude und darf dort stehen, wo ein Gebäude stehen darf. Drum haben wir eben bei den Wohnwaggon-Projekten eigentlich keine Probleme, passende Grundstücke zu finden und unterstützen unsere Kunden auch mit einer Stellplatzbörse, wo wir eben auch so Gemeinschaftsprojekte entwickeln, also Plätze, wo dann 2, 3, 4 Wohnwaggons zum Beispiel bei bestehenden Vierkantruf in der Steiermark sich dazustellen können und auch Infrastruktur wieder gemeinsam nutzen können. Und genau das ist eben was, wo viele damit kämpfen, ist so, wie finde ich ein passendes Grundstück? Also der Tipp dazu ist, an die Bauvorschriften halten, dann tut man sich ein bisschen leichter und wir können eben als Hersteller da ein bisschen unterstützen für unsere Kunden und diese Grundstücksvernetzung eben mit anbieten. Und ansonsten helfen wir auch unseren Kunden, die in der Planung sind, gerade dabei so zu schauen, okay, wie sprichst du Leute an, wie kommst du zu Grundstücken, wie findest du raus, wo es möglich ist, da passende Ansätze zu finden.
Was ist eine der Schwierigkeiten, wenn man in einem Tiny House lebt?
Der Platz wahrscheinlich. Man kommt drauf an, die meisten Kunden, die sich für dieses Leben im Tiny House entscheiden, haben vorher sich schon sehr intensiv diese Frage gestellt, was brauche ich eigentlich? Und sich auch bewusst für diese Reduktion entschieden. Die meisten Kunden nehmen das als eine Art Luxus auch wahr, Dinge weglassen zu dürfen und loslassen zu dürfen, die auch auf eine gewisse Weise belasten. Mhm. Aber ja, 30 oder 40 oder 50 Quadratmeter, wie groß unsere Projekte sind, das ist wenig Platz. Man darf sich dann schon gut überlegen, wie organisiere ich meine Stauräume und so weiter. Der Vorteil ist aber wieder, das ist alles total durchdacht und organisiert. Das heißt, man bringt oftmals auch so ein bisschen bessere Ruhe, Organisation und Ordnung rein, weil man einfach jedes Drum einmal angeschaut hat, sich überlegt hat, war das, würde das, wo hat es seinen Platz? Und dort ist es dann auch gut untergebracht und kommt wieder dort zurück und so weiter. Ja, das andere Thema, was ich halt immer wieder höre, ist das Zähne, ist dann so dieser Energieverbrauch, der auch mit der Gebäudequalität wieder einhergeht. Wir haben schon kurz angesprochen, wir haben zwischen 90 und 100% Stromautarkie und 1,5 Festmeter Holz. Bei Tiny Häusern, die sehr, mit sehr dünnen Wänden nur gebaut sind, hat man aber durchaus gerade letzte Woche mit wem gesprochen, der hat 7.000, 8.000 Euro Stromkosten pro Jahr, um sein Tiny House zu beheizen, weil das einfach ganz dünne Wände nur sind und der mit einer Stromheizung heizt und dann plötzlich zwar klein wohnt, aber seine Fixkosten verzickfacht hat.
Ja.
Also da darf man sehr, sehr gut drauf aufpassen, wie ist das organisiert mit Heizung, Kühlung und so weiter.
Und Tiny House ist halt nicht Tiny House.
Genau, also das ist ein Überbegriff, aber das kann, was dann dahinter steckt und wie die Wände anschauen und die Bauqualität ist super unterschiedlich, weil es einfach noch ein total neues Feld ist und es ist immer sicher gut, sich als Kunde genau zu informieren und auch reinzugehen, sich die Aufbauten genau anzuschauen. Mhm. Also wir laden dann auch immer zur Werkstattführung bei uns ein, dass man besuchen kann und einfach sieht, okay, wie wird da gebaut, welche Materialien, wie dick ist die Wand, sind die U-Werte enthalten, die Wärmedämmwerte.
Jetzt macht sie das seit, oder ihr macht das seit 2014. Wie ist dir überhaupt die Idee gekommen zu Wohnwagon? Wie ist das entstanden?
Also wir waren zu zweit bei der Gründung, der Christian und ich. Und zusammenkommen sind wir eigentlich ein bisschen so über den Ärger in der Welt, was alles schief geht und politisch, was alles so falsch rennt. Der Christian war Kunde von meiner Werbeagentur. Und mit dem kommt man herrlich sudern, also es ist so ein Urwiener und also es macht richtig Spaß, sich mit ihm drüber zu unterhalten, was alles schlecht läuft. Aber wir sind beide auch so Unternehmer und wollen immer irgendwie, hatten so diesen Wunsch, wir wollen einen positiven Beitrag leisten. Und für uns war es damals das Thema Bauen eins, das wir sehr intensiv diskutiert haben, weil wir da so ganz viele Missstände unserer Zeit wie so auf die Spitze getrieben sehen, ne? Die Bauindustrie sind 40% vom weltweiten Ressourcenverbrauch. Es ist für jeden Einzelnen von uns die größte wirtschaftliche Entscheidung unseres Lebens, die wir treffen werden. Die laufenden Kosten, die wir in unserem Leben haben, sind ganz maßgeblich abhängig davon, wie wohnen wir. Unsere Sozialkontakte, unsere Gesundheit, unser Gebäude wirkt auf uns. Und ich habe von meiner Mama mal mitbekommen, von der Familie, dass sie meinte, in Wirklichkeit müssen wir darauf achten, dass die kleinste Zelle, die Familie des Vaters, dass es dort gesund ist. Und dann kann im Außen wieder was gesund werden. Dann kann diese Frage, wie bauen wir unser Zuhause der Zukunft, ein Beitrag, um da Mut zu machen, dass wir gut auf uns schauen dürfen und dass, wenn wir gut auf uns schauen, dass wir auch nach außen den Problemen unserer Zeit anders begegnen können und dass es da auch Lösungen gibt dafür.
Wir haben es am Anfang gehört bei der Einleitung über dieses vermeintlich erste Tiny House von Le Corbusier und der hat gesagt, ein Haus sollte das Schatzkästchen des Lebens sein. Und das erinnert mich ein bisschen dran. Genau. Also so eine Maschine zum Leben.
Ja.
Apropos, bei ihm war es so, dass er als Größenmaß eines erfunden hat. Wie ist denn das bei euch? Also wie viel Platz braucht ein Mensch denn?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir gehen da in der Planungspauschale immer sehr persönlich mit den Kunden durch, wie schaut der Alltag aus, was ist dir wichtig, wie gern kochst du, welche Hobbys hast du, wie nutzt du dein Zuhause und versuchen dann planerisch passende Lösungen zu finden. Das ist bei manchen Projekten wirklich ganz tiny mit 30, 40, 50 Quadratmetern. Das ist bei anderen Projekten etwas größer und dafür mit einer intelligenten Nachnutzung und guten Ressourcen und guter Rückbaubarkeit bei den größeren Modulhausprojekten, die wir da anbieten. Wir nähern uns da immer von der Bedürfnisseite. Also ich finde, es macht keinen Sinn, sozusagen jeder Mensch braucht 20 Quadratmeter, sondern es gibt unterschiedlichste Wohnbedürfnisse. Ich finde, man darf alles besitzen, was man nutzt. Und da ist meistens so diese Kernfrage, was nutzt du denn wirklich? Welche Lieblingsplätze hast du daheim? Und wenn man sich ehrlich ist, es sind immer die gleichen Orte, wo wir uns aufhalten in der Wohnung. Der Kuschelort, wo wir uns zurückziehen und Kraft tanken. Und dann haben wir da so die Küche, wo man irgendwie mit Freunden und dann sitzt man zusammen und man hat so ein paar Lieblingsplätze. Und ich finde, zu Hause musst du diese Lieblingsplätze schenken können. Diese Orte, wo du Kraft tankst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du sein kannst. Und das hängt nicht unbedingt mit den Quadratmetern zusammen.
Glaubst du, ist das auch so die Zukunft des Wohnens? Also, dass man sagt, man geht wirklich bewusst dorthin, was brauche ich? Und ist auch flexibler in dieser Darstellung, als jetzt zu sagen, man braucht unbedingt ein großes Haus, egal was ich für mich brauche.
Ja,
also glaubst du, wird es in die Richtung gehen?
Definitiv. Also ich glaube so, dass dieser Traum vom klassischen Einfamilienhaus, nicht nur, dass er für die wenigsten mehr leistbar ist, er ist auch für viele nicht mehr erstrebenswert, allein von der Arbeit, die man dann allein stecken muss, um das zu erhalten, zu putzen und zu bespielen. Da ändert sich so in unserer Generation langsam was von dem, wie möchte ich eigentlich meine Lebenszeit verbringen. Und was wir jetzt sehen, ist einerseits eben diese Reduktion und gleichzeitig aber wieder ein Trend oder eine Lust, eine neue Lust auf Gemeinschaft. Also da versuchen wir halt stark, einen Beitrag zu leisten über die Gesamtprojekte, die wir mitentwickeln, zu schauen, wo können wir uns wieder treffen, wo schaffen wir in der Nachbarschaft, mit der Family, im Ort Möglichkeiten, Wohnraum außerhalb der Wohnungstür zu erschließen, so mit gerade ein Projekt in Bayern in Entwicklung. Die haben halt dann gemeinsam genutzten Garten, wo sie für 5 Wohneinheiten Gemüse miteinander anbauen und einen Schuppen für die Räder, da nutzen sie miteinander. Wir haben selbst den Gutensteiner Gemeinschaftsprojekt, wo wir einen alten Gasthaus, wo unser Büro drinnen ist, auch umfunktioniert haben mit 6 Wohnungen, die da drinnen sind und versuchen so quasi verschiedenste Wohn- und Lebensfunktionen da übereinander zu legen und spielerisch zu schauen, wo macht es vielleicht sogar mehr Freude, wenn wir es uns teilen, weil wir eine Sauna miteinander haben, weil wir uns gegenseitig bei der Gartenarbeit helfen können. Und ich sehe, dass da die Entwicklung in die Richtung geht. Und diese Woche gerade erst am Anfang, also es ist auch was, wo man, glaube ich, sehr gespannt sein darf, auf die Lösungen, die dann gut funktionieren, die sich bewähren. Was man sicher, wird sicher einiges geben, was man wieder fallen lässt, weil es dann nicht so klappt im Alltag.
Gib uns noch einen Ausblick bitte. Wo steht ihr mit Wohnwagon und was sind eure weiteren Pläne?
also wir stehen jetzt da, dass wir aktuell 50 Mitarbeiter sind und um die 50 Projekte pro Jahr realisieren. Aktuell noch großteils für Einzelkunden. Also die Saskia kommt zu uns und wünscht sich ein Wohnwagon und wir bauen ihn für dich. Wo wir hin möchten, ist, dass wir wirklich auch komplette Gesamtprojekte entwickeln für unsere Community und gemeinsam realisieren. Da haben wir jetzt begonnen. Also auf der Website sind gerade die allerersten Projekte online, die in die Richtung gehen. Jetzt zum Beispiel gerade ein Vierkanthof in der Steiermark, wo die Susanne aus unserer Community auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe diesen wunderbaren Hof, aber ich wohne dort allein und ich gehe jetzt in 3 Jahren in Pension. Irgendwie ist es nicht das, wie ich es mir das restliche Leben vorstelle. Und wo wir dann miteinander entwickeln, wie könnte man die Fläche besser nutzen. Wir haben jetzt dort Platz für 4 zusätzliche Wohnwaggons, die wir dazustellen und ein Konzept quasi, wie man die Nebengebäude, den Garten, die Streuobstwiese miteinander nutzen kann. Und solche Projekte machen uns halt gerade wahnsinnig Freude. Also nicht nur zu schauen, wie kann jeder Einzelne für sich tiny wohnen, sondern wie können wir in ein Gesamtprojekt kleines, autarkes Wohnen verbinden mit einer lebendigen Nachbarschaft und am schönen Austausch und am Gesamtkonzept, das einfach Sinn macht und für alle dann das Leben wirtschaftlicher, freudvoller, unabhängiger macht, weil man einfach einen tollen Wohnraum geschaffen hat. Und was wir gerade dafür suchen, sind einerseits Menschen, die so leben wollen und Teil von solchen Projekten werden möchten und andererseits Menschen, die Grundstücke haben und ihr Grundstück für so ein Projekt anbieten möchten. Und wir verstehen uns da so ein bisschen als Kuppler, als Drehscheibe, um das sozusagen zusammenzubringen und in die Umsetzung zu kommen. In Wirklichkeit entstehen darüber, also bei uns ist in Gutenstein, ist so, über genau über diese Treffpunkte im Alltag entstehen die schönsten Momente von, okay, lasst uns da am Lagerfeuer uns austauschen, wir feiern miteinander, wir organisieren Konzerte, wir kochen miteinander, wir machen die Ernte im Garten miteinander und machen dann Apfelsaft oder ja, weiter Gemüse, Würze quasi für die Suppe. Und das sind halt gerade Sachen, wenn man da miteinander wirken kann, ist es, finde ich, für mich noch mal so was, eine Wohnqualität, die noch so on top mit dazukommt.
Liebe Theresa, danke schön für das spannende Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.